Deutschlandfunk Interview.
Genau darüber wollen wir reden. Mit Peter Beyer von der CDU, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Beyer.
Guten Morgen, Herr Zuheide.
Herr Beyer, wenn wir das alles gerade gehört haben und auf uns wirken lassen, ich komme jetzt noch nicht zu den Inhalten, da werden wir gleich drüber reden. Allein die Methode, wie verstörend ist das für Sie, der Sie ja eigentlich immer für eine gute Beziehung zu den Amerikanern werben müssen?
Ja, verstörend ist da das ein oder andere in der Tat. Die größten negativen Entwicklungen im transatlantischen Verhältnis sind in der Tat auf der kommunikativen Seite. In Ihrem Bericht, gerade in dem Sachstandsbericht, waren ja einige Beispiele genannt worden, einige Dossiers, Iran, Nuklearabkommen und Nord Stream 2. Ich würde mir schon sehr wünschen, dass zwischen engsten Partnern, die wir sind mit den Amerikanern, doch mehr Abstimmung, Koordinierung und Kommunikation stattfinden würde. Wir sehen das in vielen Bereichen seit ein paar Jahren leider nicht.
Wenn wir jetzt mal auf die Inhalte kommen, Nord Stream 2 zum Beispiel, was diese Woche dann gesagt worden ist, es ist ja nochmal eine Verschärfung. Das heißt, Unternehmen, die in welcher Form auch immer nur indirekt beteiligt sind an diesem Projekt, müssen fürchten, dass der amerikanische Markt gesperrt wird. Ich gebe mal vor, eigentlich ist doch die Frage Nord Stream 2 in erster Linie eine Frage, die zwischen Deutschland und Russland und möglicherweise mit den Partnern in Osteuropa beredet werden müsste. Was haben die Amerikaner damit zu tun?
Ja, ich würde den Bogen sogar noch ein Stück weiter spannen, nicht nur zwischen Deutschland und Russland und den osteuropäischen Partnern, sondern ich ergänze Frankreich, Österreich, Niederlande und ein paar andere europäische Staaten, wo Unternehmen dran beteiligt sind an Nord Stream 2. Die Amerikaner kritisieren seit einigen Jahren eine aus ihrer Sicht zu große Nähe Deutschlands und anderer europäischer Staaten, aber insbesondere Deutschland zu Russland, argumentieren, wir würden mit dem Bau der Pipeline uns abhängig machen, energieliefermäßig abhängig machen von den Russen. Und schwingt natürlich immer mit, dass der Flüssigkeitsmarkt, der Gasmarkt hier in Europa weiter ausgebaut werden soll. Also die Amerikaner wollen auch LNG, abgekürzt Flüssiggas, verkaufen. Das ist ein ganzes Konglomerat von Argumenten, die man aber entkräften kann.
Aber damit, ich habe vorhin mal die Frage provoziert gestellt, wie imperialistisch ist das? Also imperialistisch, ich habe nochmal die Definition nachgeschaut, ist eben, wenn man mit Gewalt irgendetwas durchzusetzen versucht, sei es auf wirtschaftlicher Ebene, wie hier Gas zu verkaufen, und dann macht man Theater bei so einer Pipeline. Ich bring's mal auf diesen Punkt.
Ja, also nicht neu ist, dass die Amerikaner immer schon eine Superpower waren und natürlich ihre Macht politisch, auch wirtschaftspolitisch, in die Waagschale geworfen haben. Aber wenn man im Kern steht, eine Politik der maximalen Forderungen, eine Politik der Maximaldurchsetzungen. Und das ist etwas schon von neuer Qualität. Wir wehren uns massiv gegen extraterritorial wirkende Sanktionen. Darum geht es ja bei Nord Stream 2, bei dem Wiener Nuklearabkommen mit dem Irak und ein paar anderen Dossiers. Da wehren wir uns entschieden gegen und versuchen das natürlich auch immer wieder zum Punkt zu machen in den Diskussionen, die wir mit den Amerikanern haben. Aber wenn Sie den amerikanischen Außenminister hören, wir haben ihn ja vorhin auch im Original in Ihrem Sachstandsbericht gehört, wenn er sagt, wenn ihr nicht rausgeht, müsst ihr die Konsequenzen befürchten. Das ist also schon eine Sprache, die man unter Partnern ablehnen muss. Das geht so nicht und diesen Punkt machen wir auch immer wieder.
Kommen wir nochmal, bevor wir dann gleich über die Wertung nochmal gehen, kommen wir auf Huawei, das ist ja ein ähnliches Problem. Natürlich steht die Frage im Raum, welche Spionagemöglichkeiten sind in der digitalen Welt da. Aber diese Frage kann man ja kaum noch unvoreingenommen prüfen, weil man immer die Sorge haben muss, bei den Amerikanern geht es auch da eher um Interessen. Oder überinterpretiere ich das jetzt?
Also internationale Politik, das ist bei uns nicht viel anders, ist von Werten und Interessen eben auch geleitet. Aber wir haben doch in der transatlantischen Partnerschaft, und ich nehme die USA, Kanada, Deutschland und auch Europa und ein paar andere Länder mit rein in die transatlantische Partnerschaft. Ja, müssen wir uns doch darüber unterhalten, wo sind unsere ureigenen nationalen Interessen, aber wo sind auch gemeinsame Werte und Interessen, auf denen wir bauen können, auf denen wir uns auch über die Zukunft unterhalten müssen, ob das in dem transatlantischen Handel ist, ob das bei Investitionen ist, ob das in der Sicherheitsarchitektur auf diesem Planeten ist. Das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten so gemacht. Da ist erodiert zurzeit einiges. Das schmerzt uns, das ist auch nicht gut, weil ich glaube, weder Europa, Deutschland alleine schon mal gar nicht, aber auch die USA werden das ist keine nachhaltige, keine tragfähige Politik für die Zukunft. Das heißt, auch die Vereinigten Staaten von Amerika haben Nachteile, wenn sie ankündigen, Truppen abzuziehen, wenn sie mit extraterritorial wirkenden Sanktionen ihre engsten Alliierten, ihre engsten Partner überziehen. Da müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und darum geht es leider, muss ich sagen, fast schon einen gemeinsamen kleinsten Nenner finden, auf dem wir über die Zukunft unserer Wirtschafts- und Sicherheitsarchitektur im transatlantischen Verhältnis sprechen.
So, und wenn wir jetzt die Frage stellen, warum ist das alles so, dann hat das viel mit dem derzeitigen amerikanischen Präsidenten zu tun. Ich glaube, das müssen wir nicht weiter besprechen. Seine Art, Politik zu machen, hat eben mit dieser Art von Drohungen zu tun. Schichten wir das mal ab, fragen wir, ist das mit den Republikanern inzwischen genauso oder welche Gespräche führen sie da? Gibt es da Zwischentöne? Und gleich frage ich dann natürlich auch, ob man von Demokraten etwas anderes erwarten könnte. Schichten wir das mal ab. Wie sieht's aus in der Republikanischen Partei oder gibt's die gerade nicht mehr?
Das ist in der Tat schwierig. Das ist eh immer schwierig, bei den Amerikanern von den Republikanern oder den Demokraten zu reden. Es gibt im Wesentlichen nur ein Zwei-Parteien-System, wo sie eine große Bandbreite von eher moderaten Tönen haben bis hin zu relativ linkspolitisch stehenden und Mitte- und Rechtsstehenden. Also bleiben wir mal bei den Republikanern. Ich würde sagen, die jetzige Führungselite mit dem Präsidenten an der Spitze im Oval Office sind natürlich Republikaner, aber auch vielen republikanischen Parteifreunden gefällt auch nicht alles das, was da passiert. Und schauen Sie mal an die Bewältigung der derzeitigen Pandemie in den USA. Es gibt ganz viele kritische Stimmen, auch aus den eigenen republikanischen Reihen. Ich nenne nur den Gouverneur von Maryland, Herrn Governor Hogan, der offen den Präsidenten kritisiert. Ich sehe das in anderen, auch republikanisch geführten Bundesstaaten, wo es darum geht, dass wir sind lange alleine gelassen worden, wenn es beispielsweise darum ging, uns mit Tests auszurüsten. Also man hat da sehr auf Washington gewartet, vertraut und ist doch auch zum Teil alleine gelassen worden. Es gibt zwischen Deutschland und den USA und auch Brüssel und den USA natürlich nach wie vor ganz viele Gesprächskanäle, die auch genutzt werden. Ich sehe bloß, das hat jetzt gar nicht so sehr was mit Republikanern zu tun, sondern wegen der Gesamtsituation gerade über den Atlantik hinweg und mit der derzeitigen Administration, leider wenig ernsthaften politischen Willen, ernsthaftes politisches Interesse, Dinge konstruktiv nach vorne zu bringen, Kompromissbereitschaft, Dialogbereitschaft, wie es in Verhandlungen normalerweise sein soll, das ist wirklich schwieriger geworden.
Und wenn wir jetzt auf die Demokraten schauen, der ein oder andere hofft ja, wenn es dann einen Wechsel geben könnte, ich rede bewusst im Konjunktiv, ob das dann alles besser wird, das steht auch in Frage, oder?
Also zunächst einmal muss man sagen, die gesamte transatlantische Themenpalette, die ich jetzt nicht wieder ausführen will hier, sie ist sehr weit gefächert, bleibt zunächst mal auch nach dem 3. November, das ist der Wahltag, bestehen. Das heißt also, die verschwinden nicht über Nacht. Angenommen mal spekulativ, es gibt einen Wechsel im Weißen Haus, Joe Biden würde gewählt werden und dann Mitte Januar ins Amt eingeführt werden als Präsident, dann muss man mal schauen, in der Tat, was bedeutet das für uns? Er hat angekündigt, dass er beispielsweise im Bereich des Pariser Klimaschutzabkommens wieder eintreten würde, dass es auch wieder bei der Weltgesundheitsorganisation zurück zum Multilateralismus gehen würde. Aber das ist alles im Moment schwer zu bewerten. Wir sehen auch, dass er in seinem die ersten wirtschaftspolitischen Äußerungen, die er genannt hatte, da tauchten auch Begriffe, die wir von Trump kennen, Buy American auf. Also das wird sich nicht alles ändern. Ich warne davor vor einer gewissen Naivität, dass man jetzt darauf hofft und erst einmal abwartet, dass sich eine Veränderung im Oval Office ergibt und dann wird schon alles besser werden. Nein, die Themen bleiben. Es bleibt auch die Verantwortung von beiden Seiten, diese Dinge zu diskutieren und Lösungen zuzuführen. Aber ich glaube, eins kann man mit ganz großer Sicherheit doch auch sagen. Ja. Sollte es zu dieser Änderung kommen im Oval Office, wird sich die Kommunikation mit den Partnern, mit Deutschland und anderen Alliierten sicherlich deutlich verbessern.
Das war Peter Beyer, der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, hier heute Morgen live im Deutschlandfunk. Herr Beyer, danke für das Gespräch. Bis demnächst.
Ich danke Ihnen zu Heide. Einen schönen Tag.